Die meisten Patienten oder auch ihre Angehörigen wollen wissen, werde ich als Patient oder wird mein Angehöriger als Patient nach der Narkose wieder wach?
Ja, gibt es da auch Fälle, wo man nicht wieder wach wird?
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist eine Empfehlung von zwei Hörern. Die beiden haben zu mir gesagt, Mensch, lade doch mal den Christopher Birner ein. Der ist Anästhesist und hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Gesagt, getan. Jetzt sitzt er bei mir. Hallo Christopher, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Gleich mal die wichtigste Frage vorab. Du bist Anästhesist. Klär uns doch bitte mal auf, was machst du?
Also der Anästhesist ist draußen außerhalb der Klinikwelt eigentlich bekannt als Narkosearzt, wobei die Anästhesie selbst deutlich mehr kann als Menschen in den Schlaf legen. Das ist auch was, was wir, wenn wir irgendwo vorgestellt werden, auch immer sagen, wir sind nicht die, die Schlafkindlein Schlaf singen, sondern wir sind für Patientensicherheit zuständig. Die Anästhesie teilt sich auch noch auf in Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin. Das zählt da alles mit rein und ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und das macht diese Arbeit als Anästhesist auch so interessant, weil wir eben nicht nur in den Schlaf legen.
Du hältst ja auch viele Vorträge und ich habe 1000 Fragen an dich. Dazu kommen wir aber noch. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Woher kommst du und wie bist du so aufgewachsen?
Ich bin direkter Weidener, das heißt, ich bin in Weiden geboren worden, im Klinikum in Weiden, lustigerweise als Frühchen und als Zwilling, was mir jetzt immer zum Tragen kommt oder zugute kommt, wenn ich bin ja als Narkosearzt bei Schwangeren, bei Entbindungen auch mit dabei und ich sage auch immer, wenn die Angst haben, weil es ein Frühchen ist, sie brauchen keine Angst haben, ich war auch ein Frühchen. Ich bin zwar nicht groß geworden, ich bin bloß 1,76, aber ich bin alt geworden.
Ist der Bruder dann größer oder war es die Schwester?
Schwester, ist eine Zwillingsschwester. Mittlerweile bin ich größer.
Die Frage nach dem Eineig erübrigt sich ja, wahrscheinlich. Was macht sie beruflich, auch in der Medizin oder macht sie was ganz was anderes?
Was ganz anderes. Also ehrenamtlich ist sie auch im Roten Kreuz, hat damals auch die Rettungssanitäterausbildung mitgemacht. Und das Lustige ist, sie wollte immer Krankenschwester werden und ich eigentlich Pfarrer. Und jetzt bin ich Krankenpfleger und Arzt geworden und sie Religionspädagogin.
Ach, das ist ja spannend, liebe Zuhörer. Heute, wie er vom Auto ausgestiegen ist, er ist schon gegangen wie ein Pfarrer. Und der Name Christopher Birner erinnert mich immer an einen Pfarrer. Warum bist du nicht Pfarrer geworden?
Wenn ich das wüsste. Also es war tatsächlich, auch während der Gymnasialzeit, mein eigentlicher Berufswunsch. Habe deswegen dann natürlich auch Latein und alles genommen. Und dann, da war ich 16, wurde eine Freundin von meiner Schwester und mir Sanitäterin im Roten Kreuz. Und die hat dann erzählt über die Sanitätsausbildung und wie toll es ist, da im Rettungswagen mitzufahren. Da kam dann ein bisschen Interesse an der Medizin und ich war noch dieser Jahrgang oder die Zeit, wo Männer nach dem 18. Geburtstag zum Wehrdienst einrücken mussten. Ich habe dann den Wehrdienst verweigert, bin ins Krankenhaus gegangen, dort in die Notaufnahme, habe meinen Zivildienst dort abgeleistet und hatte da auch viel Kontakt eben mit Ärzten, mit Krankenschwestern. Und das Interesse an der Medizin ist da weitergewachsen, wobei ich mir aber dann nicht sicher war, was mache ich denn? Mache ich Theologie trotzdem nach wie vor? Mache ich Medizin? Und dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt erstmal 3 Jahre eine Ausbildung zum Krankenpfleger, weil ich bin aufgehoben, ich verdiene Geld, ich lerne was sehr interessant für mich war und was auch diesen engen Kontakt zu Menschen ermöglicht hat und überlege mir während der 3 Jahre noch, gehe ich danach in die kirchliche Richtung oder bleibe ich bei der Medizin. Ich habe dann Krankenpflege gelernt, noch als Krankenpfleger gearbeitet, weil ich mir immer noch nicht sicher war, was von beiden mein beruflicher Weg sein soll. Und dann kam der Studienplatz für Medizin. Dann habe ich Medizin studiert, aber immer noch im Hinterkopf gehabt, Medizin gefällt mir, ja, aber ich kann auch so in der Kirche arbeiten. Also ich bin evangelisch, ehrenamtlich in der Kirche die ganze Zeit schon unterwegs gewesen und dann habe ich während des Studiums mich verliebt, eine Beziehung gestartet und mir gedacht, nee, okay, also Kloster ist raus, Beziehung ist schöner.
Jetzt mit Abstand betrachtet, darf ich fragen, wie alt bist du, wenn du von der Wehrpflicht sprichst?
Ich bin noch 38.
Mit 38 Jahren, jetzt rückblickend auf die Studienzeit, bereust du es, dass du nicht Theologie studiert hast? Weil man kennt ja die Zeiten von Ärzten, da hat man es als Pfarrer dann schon leichter.
Ja, das sagt die Pfarrerin nicht. Also das Gerücht ist ja immer, der Pfarrer arbeitet am Sonntag 1 Stunde. Dadurch, dass ich ehrenamtlich in der Jugendarbeit mitarbeite und auch im Kirchenvorstand bin, kriege ich auch mit, wie viel Pfarrer arbeiten müssen. Natürlich meine ich, dass ich mehr arbeite, das dürfen Sie jetzt nicht hören, aber rückwirkend nein, weil ich kann beides in meinem medizinischen Beruf gut miteinander kombinieren, weil ich bin Narkosearzt, arbeite aber auch auf der Intensivstation. Da gibt es auch manchmal Entscheidungen zum Lebensende hin, die wir mit Angehörigen treffen müssen. Ist diese weitere Behandlung im Sinne des Patienten oder nicht? Und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, nicht nur das medizinische Know-how zu haben und die Fakten einfach knallhart darzulegen, sondern auch empathisch zu sein, den Menschen mitzunehmen. Das hat sich in der Medizin Gott sei Dank mittlerweile weit durchgesetzt, machen auch ganz, ganz viele Kollegen. Aber da, finde ich, kommt mir dieses, was ich als Pfarrer machen und werden wollte und dieses Begleiten auch sehr zum Tragen. Und das andere ist, in der Bibel steht es zwar nicht, aber es wird ihm nachgesagt, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Arzt.
Du bist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr gläubiger Mensch.
Was bei mir war, die Eltern haben uns religiös erzogen, aber nicht übermäßig fromm. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht sonntags in der Kirche. Meine Schwester und ich, wir sind halt dann gegangen, aber auch nicht als Zwang, sondern uns wurde beigebracht, der liebe Gott ist ein lieber Gott.
Ja, aber ehrlicherweise, Christopher, ist er ein lieber Gott? Du siehst täglich so viel Leid. Verliert man da nicht ein Stück weit den Glauben an Gott?
Nein, im Gegenteil. Ich finde, dass der Glaube da sogar helfen kann.
Ja, das ist ja alles toll, aber jetzt stell dir mal vor, die 28-jährige Mama mit kleinem Kind kriegt eine schlimme Diagnose und hat noch eine Lebenschance von einem halben Jahr. Ist doch ungerecht.
Ja, ich sage auch nicht, dass die Welt gerecht sein muss. Ich bin froh, dass ich einen Glauben habe, der mir erklärt, dass ich auch in diesen furchtbaren Zeiten nicht alleine bin. Und dass es danach auch weitergeht. Also wir glauben ja an das Leben nach dem Tod in dem Paradies. Und natürlich, wenn der Tod vor der Tür steht, ist es furchtbar und dramatisch und auch voll Mitgefühl für jeden, der da beteiligt ist. Aber mir selber gibt es Hoffnung, weil ich mir denke, es ist nicht alles aus mit dem Tod, nur weil mein EKG jetzt eine Nulllinie zeigt, sondern es geht für den gläubigen Menschen danach weiter, der in mir steckt. Und deswegen ist es kein Abschied für immer.
Führst du solche Gespräche auch mit deinen Patienten?
Ja, also jetzt nicht immer religiös bedingt, weil das eine ist mein privater Glaube, der jetzt in meinem beruflichen Umfeld nicht wirklich was zu suchen hat oder nicht unbedingt vertreten sein muss. Im Gegensatz zur Empathie. Aber wenn die Patienten von selbst dann mit religiösen Themen anfangen oder sagen, ja, aber wenn ich jetzt dann sterben muss, man weiß ja nicht, was danach kommt, dann sage ich dann schon, ja, lassen Sie sich doch überraschen. Ich selbst bin Christ. Ich glaube, es geht danach weiter. Es wird wunderschön danach. Sie werden es erleben. Also ich versuche da dann trotzdem ein bisschen Ruhe reinzubringen oder denen Ängste zu nehmen.
Boah, ich habe gerade richtig, richtig Gänsehaut. Nimmst du diese Gespräche nicht von der Arbeit mit nach Hause? Also ich könnte da 3 Tage nicht mehr schlafen nach so einem Gespräch.
Relativ wenig. Also solche Gespräche meistens gar nicht. Schicksale manchmal ja, aber die Gespräche eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich sehe es weniger jetzt belastend für mich an, sondern ich sehe mich da eher als der Helfer und hoffe, dass ich manchmal einfach für den Patienten der Mensch bin, der zur rechten Zeit am rechten Ort ist.
Du warst ja auf dem Gymnasium.
Ja.
Jetzt hört man ja die schlimmsten Gerüchte über das Medizinstudium. Man braucht einen NC von 1,0. Bist du so schlau?
Schlau hoffe ich ja. Der NC hat es nicht gezeigt. Also ich hatte ein Abitur von 2,2. Ich weiß es nicht, wie es jetzt heute bei den Studenten ist, was aber damals für mich noch ein Drama war. Ich habe mich das erste Mal beworben und dann kam der Ablehnungsbescheid mit 10 Wartesemestern.
Ja, aber die hast du ja nicht gewartet, oder?
Doch. Also bei mir waren es 11 Semester, die ich durchgewartet habe. Im 12. Semester bin ich dann reingerutscht.
Also 5,5 Jahre.
Genau.
Warst du dann im Krankenhaus und hast gearbeitet?
Ja, ich habe meinen Zivildienst gemacht. Der wurde ja auch mit angerechnet zu der Zeit. Zwischen Zivildienst und Ausbildungsbeginn zur Krankenpflege war damals ein halbes Jahr. War schön, da habe ich dann versucht, Italienisch zu lernen, ein bisschen das Leben zu genießen und im Roten Kreuz mehr ehrenamtliche Ausbildung gemacht. Und dann kam die Pflegeausbildung. Und nach der Pflegeausbildung habe ich noch ein Jahr ganztags als Krankenpfleger gearbeitet. Und dann kam der Studienplatz.
Aber das Papstsein hast du dir schon ein bisschen aufrechterhalten. Da hast du schon angefangen, Italienisch zu lernen, weil vielleicht wird es ja doch noch irgendwann mal im Vatikan. Aber das war es jetzt nicht. Jetzt sitzt er im Krankenhaus, gell?
Ja, die weiße Kleidung ist geblieben. Ne? Der Heilige Vater trägt weiß und ich trage weiß.
Und wo sind die roten Schuhe?
Könnte ich tatsächlich tragen.
Ich würde es dir raten. Also in Zukunft, wenn Sie durch irgendein Krankenhaus kreuchen und fleuchen, liebe Zuhörer, und da ist einer mit roten Schuhen, dann ist es vielleicht der Christopher. Sprechen Sie ihn an. Ich muss nochmal auf diesen NC zurück. Er ist doch eigentlich ungerecht. Wir brauchen Ärzte ohne Ende. Es gibt viel zu wenig. Würdest du den NC abschaffen oder sagst du, nee, das hat schon seine Berechtigung?
Nein. Also ich würde ihn entweder komplett abschaffen oder weit zurückdringen. Man hat ja während des Studiums, ist ja nicht so, dass man 6 Jahre nur in einem Hörsaal und in einer Vorlesungshalle sitzt und sich Vorlesungen anhört, sondern man hat ja auch deutlichen Patientenkontakt, macht Praktika, lernt Kommunikation, Telling Bad News und so weiter, macht dann im letzten Jahr das praktische Jahr. Und da hat man schon gesehen, dass nicht jeder den 1,0 Abitur hat. Das ist, was ich mir zumindest menschlich als meinen behandelnden Arzt wünsche. Also das würde ich doch reduzieren und andere Auswahlgespräche machen, weil jemand, der eine 3 im Abitur hat, aber eben Sanitäter ist und für Medizin brennt und den Menschen helfen möchte, der hat keine Erlaubnis, Medizin zu studieren oder hatte damals zumindest keine Erlaubnis, Medizin zu studieren.
6 Jahre studiert.
Ja.
12 Semester. Jetzt muss ich mich schon fragen, warum hast du dann keinen, ich sag jetzt mal, Gehirnchirurgen oder irgendwas ganz Crazyes gemacht, sondern bist in die Narkoseschiene gewechselt? Es hört sich ja sehr trocken an, muss ich sagen.
Ist es nicht, und das habe ich auch erst während des Studiums erlebt. Ich war früher Krankenpfleger in der Chirurgie, wollte dementsprechend dann auch unbedingt Chirurg werden, wollte auch während des Studiums noch Chirurg werden. Und die Anästhesie muss man natürlich auch lernen während des Studiums, und der Professor damals hat mich so fasziniert, der hat in der Vorlesung gesagt: Und merken Sie sich eins, verehrte Damen und Herren, der Narkosearzt ist der Anwalt des Patienten. Und das hat mir so gefallen, dass ich mir gedacht habe, könnte ich probieren. Und was mich an meinem Beruf reizt, ich habe Handwerk. Ich meine, ich muss Leute intubieren, ich steche Nervenblockaden, eben Infusionsnadeln. Wir machen ja auch, wenn es einer braucht, Thoraxdrainagen. Ich bin Notarzt, also ich habe Handwerk mit dabei. Brauche aber auch wahnsinnig viel Fachwissen. Wie funktioniert der Körper? Wenn ich ein Medikament verabreiche, wie wirkt es? Welche Wirkung, welche Nebenwirkungen hat es?
Wie sieht jetzt dann dein Arbeitsalltag aus? Ich stelle mir das so vor, du bist im Krankenhaus, dann wird einer reingeschoben für den OP mit seinen Hemdchen. Dann sprichst du mit dem vielleicht im Vorfeld ein paar Minuten und dann sagst du so, und jetzt mal einmal tief einatmen und dann schläft er ein. Oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Mein Alltag ist ja gemischt. Ich bin ja nicht nur im OP, aber wenn es ein OP-Tag ist, werde ich in einem OP eingeteilt oder in den Saal zugeteilt und gehe dann in den Saal, schaue mir an, welche Operationen an dem Tag stattfinden, habe dann schon in etwa einen groben Plan, welche Art der Narkosen ich machen möchte.
Ist denn immer die gleiche?
Nein. Und das ist eben, ich mache mir im Kopf einen groben Plan, dann kommt der Patient, der hat dann aber auch einen Narkosebogen dabei, also er hat ja vorher natürlich ein Aufklärungsgespräch, worüber alles aufgeklärt wird, wo mit ihm besprochen wird, welche Narkosemöglichkeiten es gibt, welche für ihn jetzt geeignet wären oder vielleicht auch nicht geeignet sind aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, die er hat, oder welche empfehlenswert wären für diesen Eingriff.
Ja, aber das weiß doch der nicht, ich wüsste das nicht.
Deswegen gibt es ja das Narkosegespräch, vorher das Aufklärungsgespräch, wo das alles mit dem Patienten besprochen wird.
Dann klär mich doch mal auf, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich kenne das mit so einer Maske, wo man so irgendwas einatmet, oder? Das ist doch toll. Ich habe Angst vor Nadeln, ganz wäre meine Möglichkeit, würde ich gleich nehmen.
Die Möglichkeit, dass man jemand nur über Narkosegas schlafen lässt, haben wir, nutzen wir fast nur bei Kindern, weil den einen Pieks halten Erwachsene schon aus und wir lenken sie auch ganz gut ab. Also das ist meistens nicht das Problem. Was aber tatsächlich mit dazu kommt, ist halt bei vielen Menschen die Angst trotzdem. Ich meine, viele haben Angst, die Macht über den eigenen Körper abzugeben. Viele haben Angst, irgendwas zu erzählen, was sie nicht preisgeben würden.
Kommt das vor, dass ich in der Narkose dann irgendwelchen Schmarrn vor mir hinbrabbel?
Nein. Bei einer Allgemeinnarkose wird man ja auch während der OP dann auch beatmet. Und dafür hat man entweder eine Maske oder einen Schlauch im Mund. Und damit kann man nicht reden.
Also das ist schon mal weg, dieses Gerücht. Also ich werde nicht irgendwelche Geheimnisse ausplaudern und der Christopher Birner sitzt daneben und schreibt brav mit.
Ja, ich hätte Schweigepflicht. Das ist ja auch was, alles, was ich in meiner Tätigkeit als Arzt erfahre. Und selbst wenn mir auf der Straße einer begegnet und sagt, hey, du bist doch Arzt, mir zwickt es jetzt hier oder das tut weh oder ich habe jetzt die Diagnose gekriegt, das darf ich alles nicht weitererzählen. Das ist von der ärztlichen Schweigepflicht gedeckelt.
Ich habe mal einen Film gesehen, da wurde der in Narkose gelegt und hat dann während der OP alles mitbekommen. Also er ist dort gelegen und er ist äußerlich eingeschlafen, aber innerlich war er wach. Gibt sowas oder ist das reine Fiktion?
Fiktion ist es nicht. Sowas ist beschrieben, das nennt sich Awareness. Gerade deswegen wären Ärzte auch ja, gut geteacht und ausgebildet, wie man solche Sachen erkennt. Wobei ich fast wichtiger finde, dass es gar nicht erst dazu kommt. Also, dass ich die Narkosen so ausbauen und steuern kann, dass der Patient oder dass ich mir selbst auch sicher bin, dass der Patient nichts mitbekommt. Es gibt Marker dafür, zum Beispiel narkosetiven Messungen, egal über den MAC-Wert, also über den Wert, den wir mit dem Narkosegas bestimmen können. Wir können so eine Art EEG machen, also wie am EKG am Herzen, kann man sowas auch an der Stirn machen, um die Hirnaktivität zu messen. Und da sehen wir dann auch, wie tief die Narkose ist. Aber was auch wahnsinnig viel schon hilft, Narkosemedikamente werden ja in der Regel aufgrund des Körpergewichts berechnet, dass jemand ehrlich ist, zum einen mit Gewicht und zum anderen, wenn jemand viel Rauschkonsumgüter produziert, also wahnsinnig viel Alkohol trinkt, hochprozentige Sachen trinkt, das auch regelmäßig macht. Also wenn jetzt einer mal feiern geht und da zwei Gläser Wein trinkt, das stört nicht, aber wenn jetzt einer jeden Tag eine Flasche Wein trinkt oder sonstige Drogen nimmt. Also ich hatte mal einen Patienten, der Crystal nimmt. Ich sage auch immer, Leute, oder wenn ich den Eindruck habe, der könnte vielleicht was nehmen und er sagt es mir nicht, sage ich auch, wenn ich eine Wald- und Wiesennarkose mache, von der Dosierung her, also so wie er das jetzt bräuchte mit seinem Gewicht, er in Wirklichkeit aber Drogen nimmt, kann es passieren, dass er mir während der Narkose aufwacht, weil seine Leber die Medikamente viel besser verstoffwechselt und verarbeitet als eine nicht trainierte Leber. Und das kann dann tatsächlich Probleme machen. Und ich sage auch den Leuten immer, ich habe Schweigepflicht, ich darf es eh nicht erzählen und ich bin weder Anwalt noch, also weder Staatsanwalt noch Polizist. Ich darf die Sachen auch nicht weitergeben und er setzt sich bei mir auch in kein schlechtes Licht. Ich bin da nicht vorurteilshaft und sage, na, schau an, der ist Säufer oder irgendwas, sondern ich muss es halt einfach wissen, damit ich meine Narkose optimal auf den Patienten berechnen und abstimmen kann.
Wie lange machst du jetzt diesen Job schon?
Narkosearzt. Direkt bin ich jetzt seit 8 Jahren.
Wie oft ist es schon passiert?
Also bewusst ist es mir noch nicht passiert. Einmal hat ein Patient mal geblinzelt, was mich selbst in dem Moment dann erschrocken hat. Aber ich habe ihn danach dann auch gefragt, wie war die Narkose? Haben Sie was geträumt? Und er hat gesagt, nein, ich habe nichts geträumt, ich kann mich ja nichts erinnern. Er hat gesagt, Sie haben alles verschlafen, nicht mal einen Traum gehabt, nicht mal irgendwie gemeint, Sie wären im Krankenhaus oder was. Und er wusste von gar nichts. Er hat gesagt, ich habe nicht geträumt, ich habe nichts mitbekommen, ich habe geschlafen.
Ja, aber ganz ehrlich, blinzeln ist ja nicht wach.
Nein, aber es könnte ja damit beginnen, dass ein Patient blinzelt, dann die Augen aufmacht und dann vielleicht was mitbekommt. Und diese Sorge hatte ich damals. Ich war damals noch Assistenzarzt und das hat mich wahnsinnig geschockt, muss ich sagen. Also ich hätte fast selber einen Herzinfarkt gekriegt.
Ja, aber sitzt du dann während der ganzen OP daneben?
Korrekt.
Die ganze?
Ja.
Und schaust immer ins Gesicht oder liest du da ein Buch? Weil es gibt ja OPs, die dauern ja lange.
Bei uns in der Regel ist es so, dass der Anästhesist am Kopf des Patienten sitzt. Ich meine, gut, manchmal, wenn der Patient am Kopf, am Schädel operiert wird, da störe ich dann. Ich bin ja auch nicht steril im OP-Gebiet, das sind ja die Chirurgen. Aber wenn von der Nase bis nach unten zu den kleinen Zehen operiert wird, sitze ich als Narkosearzt am Patientenkopf oder hinter dem Patientenkopf. Da ist ja auch mein Narkosegerät mit den Beatmungsschläuchen, dass der Patient auch Sauerstoff bekommt während der Narkose. Und ich sitze dort, habe meine Überwachung, das heißt mindestens Herzfrequenz, Puls, Atmung, Blutdruck. Das wird immer überwacht, bei manchen Narkosen oder Operationen auch mehr. Und ich sitze da quasi in meinem Steuerungselement, ähnlich wie der Pilot in seinem Cockpit und sehe zum einen die Messwerte, bin aber auch direkt am Patientenkopf. Das heißt, ich sehe, geht es ihm gut? Ich lang die Patienten auch immer an. Wenn der nicht schwitzt, weiß ich, okay, der Körper ist auch unbewusst jetzt nicht im Stress und es passt alles. Ich lang ihn an, ist er kalt oder warm? Wir wärmen Patienten ja auch während der Operation. Der OP-Saal ist relativ kühl, was auch wichtig ist, weil es ist die Infektionswahrscheinlichkeit reduziert. Aber der Patient friert halt dann ein bisschen.
Wie wärmt man da mit einer Wärmflasche?
Nein. Also Wärmflaschen dürfen wir im Krankenhaus überhaupt nicht mehr verwenden und in Altenheimen auch nicht mehr, weil die aufgegangen sind und dann gab es böse Verbrennungen. Wir haben Wärmedecken, wir haben extra so Decken, wo man ein Standgebläse anschließen kann.
Aber das machst nicht du, das macht der Wärmebeauftragte dann wahrscheinlich.
Das macht die Anästhesiepflege im Regelfall.
Ach, da ist noch eine Pflege auch
dabei. Natürlich, natürlich. Ich kann ja nicht alles alleine machen, um Gottes Willen.
Zum einen, ich fühle mich jetzt schon mal aufgehoben. Das heißt, ich schlafe mit Christopher ein und wache mit Christopher wieder auf.
Genau.
Also du bist dabei, bis dass ich aufwache.
Ja, außer ich muss mal ganz dringend auf die Toilette, dann gehe ich raus. Aber in der Zeit ist die Anästhesiepflege natürlich dabei. Also der Patient ist nie nicht überwacht.
Was war denn die längste OP, der du bis jetzt beiwohnen durftest?
Kann ich jetzt nicht mal sagen, weil ich in der Regel als Narkosearzt einen 8-Stunden-Dienst habe und natürlich vorher noch eben in die Umkleide gehe, mich umziehen und alles. Aber ich habe Narkosen gehabt, die ich begonnen habe und die dann Kollegen weitergeführt haben, weil sie auch über 8 Stunden gingen. Also das schon.
Was wird da operiert zum Beispiel? Was ist so eine 8-Stunden-OP oder 9-Stunden-OP?
Das sind große Operationen im Bauchbereich, meistens oft eben Tumorpatienten. Die OPs am Gehirn, die sind auch hochfiligran. Und das dauert einfach seine Zeit.
Da kannst du aber da nicht am Kopf sitzen. Da sitzt du ja dann.
Genau, da sitze ich dann am Fußende.
Ja, aber jetzt einmal ganz ehrlich. Es ist ja, wenn es mal so eine banale Blinddarm-OP oder sowas ist, das so ein Alltagsgeschäft. Gibt es sowas, wo du sagst, ah, schon wieder mal das, was ist das für eine OP? Was ist so eine Alltags-OP?
Mittlerweile relativ viele, ein Handbruch, ein Blinddarm, eine Galle.
Ja, also wir haben eine Galle und du weißt schon, okay, gut, die Dame, der Herr, der schläft, alles super, alles toll. Hey, dem muss doch sowas von langweilig werden. Ich würde mir da so ein Buch mitnehmen oder mal kurz im Handy ein bisschen zocken. Oder ist Handyverbot im OP?
Eigentlich haben wir ein Handyverbot in der Klinik, was gefühlt aufgeweicht wurde. Wobei wir als Narkoseärzte tatsächlich das Handy auch öfter nehmen, um Dosierungen nachzuschauen. Ich kenne die Zahlen auswendig, ich habe es ewig oft rauf und runter gelernt. Aber so als Backup möchte ich trotzdem immer gewichtsadaptiert, das auf die Schnelle haben, dass ich mir wirklich nachschauen könnte. Es gibt Geschichten über Leute, die während der OP eben auch in Büchern gelesen haben. Ich meine, wir haben im Monitor ja auch einen Alarmton drin und sobald die Grenzen sind auch recht eben eingestellt und sobald da was ist, geht der Alarm los und dann schaut man ja so hin oder spätestens hin. Manchmal läuft auch Musik im OP-Saal, was gerade im Sommer schön ist, wenn dann Sommerhits gespielt werden, draußen ist es warm, man ist in der Arbeit, aber stellt sich vor, ja, jetzt könnte man auch Party machen irgendwo.
Wie viele Leute stehen denn da rum? Also einer, der operiert, eine, die das Skalpell reicht und in dem Fall dann du mit einer Assistentin, 4.
Plus noch ein Springer. Also Anästhesie besteht aus Anästhesist, Narkosearzt und einer Anästhesiepflegekraft. Am OP-Tisch selbst stehen der Operateur, meistens noch mit einer Assistenz, also mit einem Assistenzarzt, der in der Chirurgie arbeitet, eine Instrumentierpflegekraft, Schwester oder ein Krankenpfleger oder die heißen jetzt auch operationstechnische Assistenten, die den Tisch vorbereitet hat und die ganzen Instrumente da hat und dem Chirurgen, wenn er sagt, ich brauche jetzt eine Pinzette oder ich brauche jetzt eine Schere, dem das dann auch gibt. Und dann haben wir auch noch sogenannten Springerdienst, weil manchmal muss man noch Sachen holen, weil jetzt auffällt, okay, da fehlt noch was oder das ist jetzt im Nachbarsaal oder der OP-Sauger ist voll, der muss gewechselt werden, dafür ist auch noch Personal da.
Also ich habe ja wahnsinnig Angst vor OPs, weil ich Angst habe, wenn der sich da verschneidet oder sonst was ist. Puh, passieren kann ja immer was.
Passieren kann immer was, aber deswegen ist auch unser Studium weit aufgestellt und nach dem Studium bin ich primär erstmal Arzt. Dann arbeite ich, je nachdem für welche Fachrichtung ich mich entscheide, 5-6 Jahre lang als Assistenzarzt, habe dann den richtigen Katalog, den ich abarbeiten muss.
Ach, das hast du schon gemacht?
Ja, ich nicht, ich bin ja kein Operateur, ich bin ja Narkosearzt.
Ach so, okay,
aber genau. Aber auch wir haben Vorgaben, wir müssen so und so viele Narkosen insgesamt gemacht haben. Dafür so viele im Halsbereich, so viele im Herz-Lungen-Bereich, so viele im ambulanten Bereich. Also wir haben eine richtige To-Do-Liste, die wir abarbeiten müssen.
Aber Narkose ist doch Narkose, oder? Also ist doch wurscht, ob jetzt da ein Beinchen geschnitten wird oder ob da, keine Ahnung, der Blinddarm rausgenommen wird.
Nein, weil es für mehrere Operationen auch mehrere Narkosemöglichkeiten gibt. Wir haben eine Vollnarkose, wo man wirklich komplett verschläft. Es gibt bei manchen Operationen reicht eine Sedierung, dass man sagt, der Patient kriegt so viel Schmerzmittel, dass es nichts wehtut, dass er da nichts merkt. Aber er schläft nicht komplett tief und fest, sondern wir geben ihm ein bisschen was, damit er es nicht so im Live mitbekommt, wie im Prinzip vergleichbar mit einer Magen-Darm-Spiegelung.
Aber warum macht man dann es überhaupt? Ist doch besser, wenn ich gleich komplett schlafe. Ich möchte doch nicht, dass da an mir rumgeschnitten wird, wenn ich da was mitbekomme.
Ja, manche sind interessiert und wollen es eben schon oder wollen auch zuschauen. Die sind dann enttäuscht, weil ja trotzdem ein steriles Tuch über dem OP-Bereich liegt und sie dann nicht viel mehr sehen als ein grünes oder ein blaues Tuch. Aber es gibt auch Patienten, die eben schwer oder schwerst krank sind und bei denen wollen wir natürlich trotzdem so wenig wie möglich an Narkosemedikamente verwenden, damit wir den Kreislauf nicht zusätzlich belasten.
Und mit denen redest du dann während dieser Operation?
Ja, wenn sie reden wollen. Manche wollen ihre Ruhe haben. Manchmal geben wir trotzdem auch eben, wie gesagt, bei einer Magen-Darm-Spülung was dazu, dass der Patient grundsätzlich zwar wach ist, aber so ein bisschen döst und dass ihm alles egal ist. Mit einem habe ich mal geredet, oder der wollte erst dieses Medikament, hat gesagt, wir schauen jetzt mal, wie es ihnen geht. Und wenn sie es wollen, kriegen sie es sofort. Aber ansonsten will ich auch die Chance nutzen, mich mit ihnen unterhalten. Und ich habe mit ihm die ganze Zeit geredet. Und dann fragt er mich irgendwann, jetzt reden wir so lange, warum fangen die denn an? Er sagt, noch eine Viertelstunde und wir sind fertig. Der hatte sich was gebrochen am Bein, das wurde dann eben mit einer Osteosynthese versorgt. Und der hat sich so mit mir unterhalten, dass er gar nichts mehr gemerkt hat davon.
Ich wurde ja zum Glück noch nie operiert und hoffentlich halte ich das, ich habe gerade dreimal geklopft, noch ganz lange ohne OP durch, weil man hört ja schon die schlimmsten Geschichten. Da spritzt das Blut, da kommt dann die Säge, wenn was abgeschnitten wird. Ist es so?
Inhaltlich ja, so wie es draußen erzählt wird, ist es übertrieben. Natürlich, ich meine, wenn wir Körperteil, ein Bein oder einen Arm amputieren müssen, müssen wir das auch absägen. Es muss ja weg dann von dem Körper. Also, aber das verschläft der Patient ja auch.
Ja, also ich könnte deinen Job nicht machen, weil ich kann kein Blut sehen. Sieht man viel Blut?
Nicht so viel, wie die Leute vermutlich meinen und nicht so viel, wie man im Fernsehen sieht, ja. Aber also natürlich, eine OP blutet auch, aber es hält sich in der Regel im Rahmen und da habe ich keine Probleme und auch meine Kollegen eigentlich nicht.
Was war denn das Spannendste, wo du bis jetzt dabei warst, wo du sagst, Mensch, das war mal ein toller Arbeitstag?
Meine erste Organexplantation war wahnsinnig interessant. Da kommen ja auch Teams, die das dann eben explantieren und dann verschicken, je nachdem, wo gerade ein Organ gebraucht wird, über die Organtransplantation. Sowas, wenn man noch nie gesehen hat und da miterlebt, das ist schon beeindruckend.
Weiß, glaube ich. Bist du Organspender?
Ja.
Ich glaube, ich bin's auch. Ich weiß es nicht mal. Ich habe mal irgendwas ausgefüllt. Muss ich da immer so einen Zettel dabei haben oder wie ist das jetzt?
Muss man nicht, wobei es...
Aber wenn ich jetzt einen Unfall habe, stimmt, die wissen das ja jetzt gar nicht, ob ich ein Organspender bin.
Genau dafür gibt es Angehörige und Freunde oder Partner oder Ehefrauen, die man dann fragen kann. Es gibt ja ein Online-Organspenderegister, bei dem man sich registrieren kann. Ich hatte früher auch ganz normal diesen gelb-orangen Organspendeausweis, wo man eintragen kann, ja, ich will, außer folgende Organe. Wenn ich sage, ich habe schon immer Angst gehabt, dass mir das Herz rausgenommen wird, dann verzichte ich darauf, dann sage ich, die können die Lunge haben oder die Leber, aber mein Herz behalte ich. Oder man konnte auch ankreuzen, nein, ich will nicht.
Genau den hatte ich, den habe ich aber weggeschmissen mit meinem Geldbeutel wahrscheinlich. Ja. Also ist jetzt weg.
Ist aber so gesehen eigentlich eine dumme Idee, weil wie gesagt, man kann auch ankreuzen, nein, ich möchte nicht. Und dann ist schon mal der Patientenwille für uns recht deutlich, wenn er sagt, ja, ich möchte Organspenden, ja, nur manche oder nein, auf keinen Fall.
Aber ganz ehrlich, das Thema Organspende ist doch so weit weg, es spenden doch unwahrscheinlich wenige, oder?
Weniger als wir bräuchten, ja. Bei vielen ist es halt, wenn wir mit den Angehörigen reden, er hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Und da ist jetzt mittlerweile auch das Bundesministerium für Gesundheit dahinter eben viel aufzuklären. Wie gesagt, es gibt mittlerweile jetzt auch eine Online-Datenbank, wo ich mich registrieren kann und da ankreuzen kann, ja oder nein oder eben nur gewisse Organe. Und das hilft uns zum Beispiel, weil da kann dann die Klinik, wenn es darum geht, das melden, da gäbe es einen potenziellen Kandidaten und dann kann nachgeschaut werden, wollte der das? Und da muss ich jetzt nicht noch mit Angehörigen reden oder irgendwie mit der Polizei reden, habt ihr bei dem Unfall jetzt irgendwo einen Organspendeausweis noch gefunden, sondern es ist zentral hinterlegt und was da halt wichtig ist, es ist der Wille des Patienten hinterlegt.
Also ich würde es ja machen, aber ich hätte dann schon Angst, ich liege da am OP-Tisch und ich sage, naja Mensch, bevor dass wir da jetzt 10 Stunden noch am Meier rumoperieren, ich hätte da jemanden, der würde jetzt gerade hier das Herzerl brauchen.
Die Angst haben mehrere, aber die Angst ist eigentlich unbegründet. Zum einen weiß ich nicht mal, an wen die Organe danach gehen, wenn ich bei einer Explantation dabei bin. Ich weiß auch nicht, ob momentan gerade eins gebraucht wird.
Ja, aber wenn ich tot bin, ist ja das Organ auch tot. Und wenn das Organ noch in mir drinnen ist, dann denke ich, vielleicht macht ihr dann trotzdem noch weiter und schließt mich dann zumindest an der Maschine an.
Also Tod in Deutschland ist eben bei sowas mit dem Hirntod definiert. Und sobald einer nicht hirntot ist, darf ich auch nichts machen.
Ah.
Wenn jemand hirntot ist, das heißt, der irreversible Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen, das kommt nicht wieder. Der Mensch ist und bleibt tot, aber das Herz schlägt noch. Und dann kann man, weil der Patient ja tot ist, aber die Organe noch versorgt werden, diese entnehmen und jemand anderem spenden. Außerdem gibt es ja auch noch Lebensspende. Also es ist ja nicht alles eine Postmortem-Spende, wo der Spender tot ist. Es gibt ja auch Lebendorganspenden.
Bist du auch Lebendorganspender?
Ich habe noch keinen spenden müssen. Also,
du würdest es.
Ja, wobei auch das rechtlich wieder genau definiert ist, wem ich spenden dürfte.
Und du spendest, wenn der Hirntod festgestellt worden ist, alles?
Also die können alles haben. Ich brauche danach nichts mehr. Ich bin danach im Himmel. Und wenn mit dem, was von mir auf der Erde übrig bleibt, Gutes getan werden kann, dürfen sie alles nehmen, was sie brauchen.
gibt es dann bestimmte Altersgrenze oder wenn der Birner mal 90 wird und mit 90 dann von der Treppe runterfällt, dann kann ich immer noch was hernehmen?
Nee. Genau, doch, doch.
Echt?
Also natürlich, wenn das Herz oder die Lunge würde dann kein 30-Jähriger kriegen, also da schaut man schon, dass das in etwa zueinander passt, aber es gibt nicht das, dass man sagt, ab 60 oder 70 darf man keine Organe mehr spenden.
Also nochmal zusammenfassend, es wird erst, wenn der Hirntod festgestellt wird, das Organ entnommen.
Wenn der Hirntod festgestellt ist.
Ist.
Also die Hirntoddiagnostik ist auch aufwendig.
Ja, aber das dauert ja dann muss ja das Organ dann wohin transportiert werden. Wie lange ist denn das Organ dann ohne Körper?
Ja, kommt drauf an, welches Organ es ist. Da gibt es auch feste oder fest vorgeschriebene Zeiten, weil sie natürlich nur eine gewisse Karenzzeit haben, die sie außerhalb eines Körpers bleiben dürfen.
Was ist so eine Karenzzeit?
Ist auch von Organ zu Organ unabhängig. Es gibt welche, die müssen nach 6 Stunden transplantiert werden. Es gibt welche, die haben 12 Stunden Zeit.
Wie ist es dann mit der Patientenverfügung? Meine Mutter hat zu mir gesagt, Mensch, wenn du in Urlaub fliegst und da und legt dann Zettel hin, darf ich das handschriftlich machen? Einfach so, hiermit gebe ich meiner Mutter die Erlaubnis, über mich bla 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 zu entscheiden, gezeichnet. Reicht es oder muss das ein amtliches Formular sein?
Ich bin jetzt kein Jurist, aber wir haben zum Teil Patientenverfügungen, die handschriftlich geschrieben werden. Und das Wichtige an der Patientenverfügung ist ja, dass der Wille des Patienten klar wird. Der kann ja in die Verfügung reinschreiben, was er will. Ich will maximale Therapie, ich will auf keinen Fall überhaupt irgendetwas.
Ja, und wenn keine da ist, beim 16-Jährigen entscheidet die Mutter wahrscheinlich und bei mir jetzt?
Der, von dem du es willst. Also
ja,
es
aber,
kann
aber, es angenommen, kann
ein
Partner
sein, das kann ein guter Freund sein, es kann ein Nachbar sein, wenn du sagst, ich vertraue dem, dass er, wenn es soweit ist, meinen Willen in meinem Interesse durchsetzt.
So, jetzt bin ich 42 Jahre alt. Ich habe keine Patientenverfügung. Familie habe ich.
Dann wird deine Familie gefragt werden, was wäre denn sein mutmaßlicher Wille gewesen? Und man versucht, das zu eruieren und dann entsprechend dem zu handeln.
Und wenn keine Angehörigen mehr da sind, wenn gar nichts mehr da ist?
Dann wird das Gericht normalerweise einen Berufsbetreuer bestellen. Und das ist dann schwierig, weil man weiß es halt auch nicht. Unser Grundprinzip ist ja Leben erhalten. Das ist unsere höchste Aufgabe mit. Und ich denke, dass man da dann sagt, im Zweifel für das Leben und Therapien durchführt. Auch wenn der Patient vielleicht zu der Zeit gesagt hat, ich wollte jetzt nie in dem Bett liegen und lieber sterbe ich dann vorher. Aber wenn man das nicht weiß, gehen wir im Regelfall davon aus, im Zweifel für das Leben.
Also das heißt, wenn ich nicht mein Leben lang im Wachkoma bleiben möchte und an Maschinen angeschlossen werden möchte, sollte ich schleunigst eine Patientenverfügung machen.
Ja, und nicht nur für den Fall. Also Patientenverfügung gibt uns ja die Möglichkeit zu eruieren, was wollte der Mensch für sein weiteres restliches Leben haben, in welchem Zustand wollte er leben. Und wenn der Zustand jetzt nicht erreicht werden kann, weil man zum Beispiel jetzt nur noch bettlägerig ist, hat man dann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dieses Leben so hätte ich nicht gewollt.
Ich glaube, das dürfte ja gar nicht, das ist ja teilweise schon wie aktive Sterbehilfe. Wenn ich dann sage, okay, gut, also er wäre jetzt wirklich komplett gaga und wahrscheinlich nicht mehr ansprechbar, dann machen wir mal lieber nichts, dann schalten wir mal die Maschine ab. So ist
nein,
es dann auch wieder nicht.
Nein, nein. Also aktive Sterbehilfe, so wie es die Leute sich draußen vorstellen, wir spritzen dem was und dann stirbt er ein, das dürfen wir sowieso nicht. Es gab eine Anpassung der Rechtsprechung, da müsste man aber auch genau nochmal einen Juristen fragen, wobei wir das Gott sei Dank auch nicht alleine entscheiden, sondern mit Angehörigen und oft dann auch Ethikkomitee einberufen oder uns auch ans Gericht wenden, weil wie gesagt, wir sind halt Ärzte und keine Juristen, aber es gab jetzt auch, glaube ich, eine Urteilsentscheidung zum assistierten Suizid, wo Leute sagen, ich habe die Krankheit und ich möchte das nicht und ich möchte stattdessen lieber versterben.
Ach, das geht.
Wie gesagt, da würde ich immer beim Gericht nachfragen.
Also spannend, sind wir ja ganz weit weggekommen. Aber kurz noch eine Frage zur aktiven Sterbehilfe. Würdest du diese befürworten und sagst, Mensch, warum machen wir nicht Schweizer Verhältnisse? Oder sagst du, nee, so wie es in Deutschland läuft, ist es richtig?
Ich selbst von meiner moralischen Vorstellung her finde es auch als Christ trotzdem schwierig, weil es heißt ja auch, du sollst nicht töten in den 10 Geboten, aber wenn ich jetzt einen Patienten habe mit einer Krankheit, die unheilbar ist, die weiter fortschreitet, ich im schlimmsten Fall bei komplett geistigem Verstand bin, aber körperlich nicht mehr in der Lage bin, mich dagegen zu wehren, glaube ich, wenn ich jetzt der Patient wäre, würde ich schon wollen, dass man mir das Leben nicht verlängert und mir die Möglichkeit gibt, in Frieden einzuschlafen.
Also du sprichst jetzt so von Wachkoma-Patienten oder von Menschen, die wirklich sich gar nicht mehr bewegen können, so in dieser Richtung.
Zum Beispiel. Also das möchte ich für mich nicht.
Ich wollte es nur kurz mal abgreifen, wie es denn der Halbpfarrer und Narkosearzt so sieht. Ja. Kommen wir aber bitte nochmal zur Patientenverfügung. Also für mich ist jetzt noch nicht klar geworden, dass ich unbedingt eine brauche. Weil, die Mutti wird das schon machen, dass es passt, würde ich sagen.
Aber dessen kannst du nicht komplett sicher sein. Angehörige sind ja oft trotzdem wie befangen. Sie lieben den Menschen. Sie wollen auch jetzt nicht, ich sage jetzt mal, manche sagen ja auch, ja, aber ich bin doch kein Mörder. Wo man sagen, ja, das sollen sie auch nicht. Sie sollen ja den Willen des Patienten umsetzen. Und wenn man nie eine Verfügung gemacht hat und man aber gesagt hat, nee, aber eigentlich, du Mama, ich möchte jetzt nicht im Bett liegen mein Leben lang, ist es für sie, denke ich mal, schwieriger, ohne Verfügung dann zu sagen, aber das hat er nicht gewollt und wir verzichten jetzt auf weitere Therapien, als dass sie sagt, naja, er hat eine Patientenverfügung gemacht, ich bin die Bevollmächtigte, er hat reingeschrieben, er möchte kein bettlägeriger Pflegefall sein und ich setze jetzt nur seinen Willen um. Ich denke, dass das den Angehörigen oder dem, der das dann später mal vertreten soll, auch viel hilft oder auch psychisch emotional hilft, weil sie wissen, es ist jetzt nicht meine Entscheidung, sondern es war die Entscheidung von meinem Sohn oder von meinem Freund oder wem auch immer. Und ich bin jetzt nur das Lautsprecherorgan, das die Entscheidung verkündet.
Das ist interessant, weil meine Mutter immer sagt, Mensch, mach eine, die lässt mich ja nicht wegfahren ohne Patientenverfügung, weil sie Angst hat, dass sie dann auch nicht gefragt wird, sondern ich irgendeinen, gerichtlichen Person bekomme, die dann über mich entscheidet. So ist es nicht.
Wir fragen immer die Angehörigen und selbst wenn es dann der Patient hat keine Verfügung gemacht, brauchen wir einen rechtlichen Ansprechpartner und der wird ja dann vom Gericht festgesetzt. Und dem Gericht schlagen wir auch Angehörige vor, wenn es heißt, es gibt noch eine Mama, es gibt einen Bruder, eine Ehefrau oder einen Ehemann, dann wird in der Regel auch der vorgeschlagen, weil das der Mensch ja ist, der den Patienten am besten kennt.
Es war jetzt sehr spannend. Spannend sind auch deine Vorträge, die du hältst zu verschiedensten Themen. Welche Frage wirst du am meisten gefragt?
Also bei den Vorträgen über Narkose tatsächlich wache ich am Ende wieder auf.
Oh Gott, das ist ja stimmt. Ich gehe davon aus. Ja, was antwortest du darauf?
Ich werde sogar dafür bezahlt, damit sie wieder wach werden.
Ja, es ist jetzt schön gesagt, aber ich bezahle im Gasthaus auch, dass das Essen schmeckt und hin und wieder schmeckt es nicht.
Da gibt es dann vielleicht einen kurzen Streit mit dem Küchenchef. Bei uns macht sich das im Lebenslauf ganz schlecht. Mein Professor damals hat gesagt, sie sind der Anwalt des Patienten und so verstehen wir uns auch und wir versuchen auch, wenn irgendwas kritisch wäre, immer einen zweiten oder einen dritten Boden einzubauen oder so ein Fallnetz wie im Zirkus, dass man nicht zu Schaden kommt.
Ach, das gibt's. Es ist nicht ein Mittel und ein Gegenmittel, nein, sondern da gibt's da mehrere. Wenn er mit dem nicht aufwacht, dann probieren wir das.
Wir haben Medikamente, die zum Beispiel Sachen antagonisieren. Das heißt, theoretisch, wenn man zu viel gegeben hätte, könnte man Wirkungen auch wieder aufheben. Also tatsächlich so Wirkung gegen Wirkung, die sich beeinflussen. Also da, solche Möglichkeiten haben wir auch. Aber wir reden ja auch deswegen mit dem Chirurgen, du, wie lange brauchst du noch für deine Operation? Brauchst du jetzt noch 10 Minuten oder noch 30 Minuten? Dass wir die Medikamentendosierungen, die wir verabreichen, auch gut timen können. Und dass der Patient möglichst zügig, wenn alles vorbei ist und der Verband drauf ist, die Augen aufmacht und wir sagen, na, haben Sie was Schönes geträumt und Sie kommen jetzt in den Aufwachraum, können Ihre Narkose noch ausschlafen und dann dürfen Sie auf die Station zurück.
Ich habe noch eine Frage von einer Hörerin, ja, die muss ich stellen, die hat sie mir geschrieben, weil ich eine Umfrage gemacht habe auf meinem Social Media Kanal Harry Vlogt und die hat gefragt, die liebe Melanie, wie ist es jetzt während der OP? Also ganz lustig, aber eine berechtigte Frage. Die haben ja nur so ein leichtes Hemdchen an. Spitzt man da mal drunter?
Es kommt darauf an, was operiert wird, aber direkt im OP wird meistens das Hemd auch ausgezogen. Aber bevor man das...
Ach so, also das heißt, dann kann ich mich gleich nackt drauflegen, weil die sehen ja eh alles. Ja,
bitte am Weg noch nicht, weil wir sind anständig. Der Patient kommt in die OP-Schleuse, da wird er dann von seinem normalen Patientenbett auf den OP-Tisch umgelagert.
Ach, das muss ich nicht selber machen.
Nein, wir helfen auch mit. Also wer kann, der sagen wir natürlich, sie dürfen jetzt aufstehen da, die zwei Schritte gehen und sich auf den anderen Tisch legen. Oder wir schieben den Patienten mit einem Rollbrett rüber. Dann wird der Patient auch zugedeckt mit warmen Decken extra, weil es ja trotzdem recht frisch bei uns im OP-Saal ist, von oben bis unten. Und dann zieht er das Patientenhemd aus. Aber er wird auch von oben bis unten zugedeckt. Wir wollen nicht, dass er auskühlt. Wir wollen nicht, dass es irgendwelche Schambereiche gibt,
Aber warum darf ich da nicht meine Unterhose anlassen?
Aus hygienischen Gründen. Der OP ist ja ein hygienischer Reinraum.
Ne, ich kann es
ja
eine frisch gewaschene nehmen oder eine neue meinetwegen. Aber das ist schon, also das würde mich tierisch nerven.
Naja, also wenn man jetzt am kleinen Zeh operiert wird, gibt es auch Menschen, die Unterhose anlassen, ja.
Ach, das geht.
Ja, beim...
Oder am Kopf zum Beispiel. Kopf, hallo? Wenn ihr am Kopf da was rumschneidet oder keine Ahnung was...
Dann könnte man vermutlich die Socken anlassen, ja. Haben wir selten, weil wir sagen halt, ne, sie müssen alles ausziehen. Die Patienten machen das auch und verstehen das auch. Aber ich glaube, wenn es einer komplett drauf anlegen würde, wäre das auch vertretbar. Okay, aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen noch, dass man nachschaut oder... Nein, es gibt solche, vermutlich, ich glaube, das kommt von Scrubs, von solchen amerikanischen Sitcoms dann, dass man auch Witze über Patienten macht, dass wenn einer machen würde, der wird hochkant rausgeworfen.
Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde das sogar verstehen, weil der Job so makaber ist, oder was heißt, der Job so wichtig ist, wenn ich mir dann wirklich noch einen psychischen Stress mache und das die Arbeit zu ernst nehme, da drehe ich doch irgendwann durch.
Schon, aber das Auslassventil für eben solchen Stress oder um das abzubauen, darf auf keinen Fall der Patient sein. Also bei uns wird auch nicht über die Figur, wenn es jetzt ein übergewichtiger Patient ist, irgendwelche Witze gemacht.
Sondern Motto, der hätte sich schon mal rasieren können, bevor dass er da reinfährt? Nein.
Nein, also da, ich meine, manche OP-Bereiche müssen rasiert sein. Das macht dann wirklich auch noch unsere OP-Pflege. Aber es ist ja trotzdem, es ist nicht nur ein Beruf, es ist ein Mensch, mit dem wir da arbeiten. Und der Mensch hat Würde. Das war schon im Studium so. Da präparieren wir ja auch an Leichen. Und da wurde auch von Anfang an gesagt, wer im Präparationssaal meint, er muss einen Snickers essen oder Witze machen, der fliegt raus.
Ihr habt an Leichen rumgeschnitten im Studium.
Natürlich. Wir müssen ja die Anatomie von Grund auf lernen. Und dafür gibt es eben Menschen, die nennt man dann Körperspender, also nicht Organspender, sondern Körperspender.
Es sind dann in der Regel die Alten, die ihre Organe nicht mehr spenden können wahrscheinlich, oder? Weil so, wenn es jetzt, also ich sage jetzt mal ein 50-Jähriger, hallo, der könnte ja, bevor er sich da seinen Körper spendet, könnte er zumindest seine Organe irgendwer geben, der...
Von meiner Tante, der Onkel, also wieder weiter weg, aber den kannte ich auch gut, der hat gesagt, er möchte seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen.
Boah, stell dir mal vor, du bist in der Vorlesung und dann liegt vor dir jemand, den du kennst.
Hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich habe nicht zu Hause studiert. Ich komme ja aus Weiden, wir haben keine Universität. Ich habe in Hamburg studiert, in der Vorklinik. Aber ich glaube, das könnte ja ein Überraschungsmoment sein.
Da muss ich dir dazu einen Witz erzählen. Und zwar, also ein Arzt ist genau bei dieser Vorlesung mit seinen Studenten und der schaut sich die Leiche an und sagt, ja, also Leute, jetzt sag mal, was denkt ihr denn, hat er denn gehabt? Wenn ihr nur mal rein den Körper so anschaut, dann sagt der Erste, sagt er, ja, also Herr Doktor, ich gehe davon aus, dass er vielleicht hier einen Blinddarmdurchbruch hatte. Sagt er, also wie Blinddarmdurchbruch? Nee, können Sie gleich wieder gehen, ist nichts, nee, durchgefallen. Dann kommt der Zweite und sagt, ja, also vielleicht hatte er irgendwas mit dem Herzen, so ein Herzinfarkt. Nee, sind ja keine äußeren Anzeichen, können Sie gleich wieder gehen, ist egal. Dann kommt der Dritte und sagt, ja, ich denke, dass der Schwerstalkoholiker war. Schaut der Arzt und sagt er, Respekt, woher wissen Sie das? Sagt er, ne, ich werde doch wohl meinen Onkel kennen. Ja. Geht's dann überhaupt lustig im OP zu?
Manchmal schon. Also es kommt auf das OP-Team an, das da ist, auf die Operation, auf die Situation. Also wenn jetzt da ein Tumorpatient operiert wird, da wird jetzt dann keine Witze machen, das ist ernst. Wenn ein Patient reinfährt, ich hatte mal einen jungen Mann, der hat sich beim Fußballspielen das Sprunggelenk gebrochen, war aber nicht nüchtern, also was ja auch für uns immer wichtig ist, die Nüchternheit, dass nichts im Magen ist, dass der Patient vorher nichts gegessen und getrunken hat. Der hatte natürlich in der Halbzeitpause eine Leberkässemmel gegessen, war dann nicht nüchtern.
Ja, du kannst ja nicht operieren, oder?
Doch, der muss warten. Doch, nein, wir haben den operiert und ich habe ihn dann eben auch gesagt, es gibt die Möglichkeit der Vollnarkose, aber was wir auch machen können, gerade weil sie nicht nüchtern sind, ist eben eine Spinalanästhesie, also ein Rückenmagnalverfahren, wie es man auch beim Kaiserschnitt oft macht, dass wir quasi am Rücken ranstechen und betäuben und dann genauso gut operieren können. Der Patient hat auch keine Schmerzen und der hat dann angefangen und dann, muss ich sagen, haben wir noch einen Witz gemacht, der war so sympathisch, der junge Mann, dass ich dann zum Chirurgen noch gesagt habe, der ist nett, mach mal irgendeinen Witz. Und dann kommt der Chirurg rein. Der Witz war fast für mich dann im ersten Moment noch zu kam und hat gesagt, so, na dann schauen wir mal, was wir operieren. Ich habe zwar noch keine Ahnung, aber irgendwie wird es schon werden. Dann reißt der Patient die Augen auf und sagt, bitte was? Habe ich gesagt, ja, und Sie können jetzt nicht mal mehr weglaufen. Also, keine Angst, ich habe den Chirurgen vorher gesagt, er soll Sie aufs Korn nehmen. Und der Patient, dann eben haben wir alles abgedeckt und die Chirurgen haben angefangen. Und der dann, ja, und wann fangen die an? Und gesagt, das ist schon... Die OP läuft schon. Das ist ja krass. Ich merke ja nichts. Er hat gesagt, ne, sehen Sie, ich habe meinen Job richtig gemacht.
Ne, es ist schön, wenn man sich mit den Arbeitskollegen gut versteht. Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Gell? Es heißt immer 24 Stunden vorher nichts essen. Und dann kommt jetzt der Herr Birner und sagt mir, naja, mei, dann hat er halt eine Leberkässemmel 2 Stunden vorher gegessen. Also sorry, wird überbewertet, oder?
Nein, es sind Gott sei Dank keine 24 Stunden, es sind 6 Stunden. Und diese Nüchternheit ist tatsächlich für uns wichtig, weil jemand, der in Narkose gelegt wird, hat das Risiko, dass Mageninhalt nach oben kommen könnte. Und der, wenn das dann in die Lunge bekommt, kriegt dann eine Lungenentzündung. Das wäre unschön. Deswegen ist uns die Nüchternheit auch immer tatsächlich wichtig. Aber es kann ja auch vorkommen, dass einer dringend operiert werden muss, der nicht nüchtern ist, weil er gerade beim Abendessen in einem Restaurant war, am Heimweg einen Verkehrsunfall hat und dann eben sofort operiert werden muss. Wir stellen das Narkoseverfahren dann um, verwenden zum Teil andere Medikamente, zum Teil andere Dosierungen, um die Sicherheit des Patienten deutlich zu erhöhen, selbst wenn wir ihn in eine Vollnarkose legen müssen. Aber auch da müssen wir oftmals nicht nüchterne Patienten operieren, ja.
Welche Medikamente werden da denn da gespritzt?
Ja, am bekanntesten seit Michael Jackson ist das Propofol.
Also das ist doch Wahnsinn, der hat sich ein Narkosemittel spritzen lassen.
Ja, ich glaube, der hat der sich das nicht sogar selbst gespritzt.
Das weiß ich nicht, aber das ist nochmal ein Narkosemittel.
Ja.
Aber was macht mit dem Menschen das Narkosemittel? Der muss ja da komplett sediert gewesen sein. Ja,
wie es bei ihm war, weiß ich nicht. Aber das Narkosemedikament in sehr geringer Dosierung sorgt dafür, dass man eben bloß ein bisschen bedöppelt ist und ein bisschen schnarcht. In tiefer Dosierung ist es aber eine richtige Narkose. Oder in ausreichender Dosierung ist es eine richtige Narkose.
Und dann setzt der Atem mit dem Propofol dann der Atem aus. Und das war damals das Problem und darum ist er gestorben.
Das dürfte das Problem bei Michael Jackson gewesen sein, ja.
Also der Mann kennt sich zweifelsohne aus in seinen Job. Einen OP-Tag, den haben wir jetzt mal überstanden. 8 Stunden, nochmal kurz, gibt es da mal eine Brotzeitpause oder so, wo man sagt, naja, ja, der ist jetzt offen, jetzt machen wir mal schnell eine Viertelstunde Pause. Oder sagt man, nein, wenn wir starten mit dem OP, zieht man die Operation dann auch durch?
Nein, also wir haben natürlich Pausenzeiten und die braucht man auch, werden dafür aber auch von dem Kollegen ausgelöst. Also dann kommt ein ärztlicher Kollege rein und sagt, du, guten Appetit, ich bin deine Mittagspause. Dann erzähle ich dem alles über den Patienten, was es an Krankheiten gibt, was er wissen muss, welche Operation gemacht wird, was ich bisher gemacht habe, welche Medikamente er bekommen hat, worauf man besonders bei dem Patienten aufpassen muss. Und dann gehe ich raus und
in die Kantine. Was.
Nein, in den Aufenthaltsraum. In die Kantine, das wäre zu weit weg.
Ah, du bleibst dann schon in der Nähe.
Ja.
Und der Operateur, der Chirurg auch oder der zieht durch?
Normalerweise zieht er durch.
Wie viele OPs sind dann so ein OP-Tag?
Kommt drauf an, wie lange eine dauert. Also wenn wir eine OP haben, die 8 Stunden dauert, dann ist halt der Saal mit dieser 8-Stunden-OP voll. Wir haben OPs, die dauern eine halbe Stunde bis Stunde oder einen Viertel. Da haben wir dann 4, 5, 6 OPs an einem Tag in einem Saal.
Jetzt hast du gesagt, dass du nicht nur OP-Tage hast.
Genau.
Was machst du sonst noch?
Ansonsten habe ich noch die Aufklärungsambulanz mit. Wir müssen ja die Patienten auch aufklären vor der Narkose und die Gespräche führen und mit ihm eben über seine Krankheiten reden. Die Tage habe ich oft, dann bin ich auch noch Notarzt und ich arbeite auf der Intensivstation.
Also das heißt, du fährst mit dem Krankenwagen mit?
Ja, also es heißt NEF, Notarzt-Einsatzfahrzeug. Das ist dieser kleine Kombi, den man immer sieht mit Blaulicht auf dem Dach. Da steht auf der Seite auch Notarzt drauf. Wenn der Patient dann im Rettungswagen liegt, dann fahre ich aber meistens oder in der Regel auch im Rettungswagen mit dem Patienten dann in die Klinik.
Ja, ich würde gerne mit dem Hubschrauber an deiner Stelle mich auf so einen Hubschrauber bewerben.
Ja, da fliege ich auch. Ich bin der Arzt, der hinten in der Kabine sitzt, fliegen tut der Pilot vorne im Cockpit.
Aber du machst da praktisch keine Anästhesie, sondern du machst hier Erstversorgung, dass man die Leute stabilisiert und ins Krankenhaus bringt.
Passiert auch, dass ich Leute draußen in Narkose lege und intubiere. Wenn es der Patient braucht, wenn es die Verletzung oder die Erkrankung notwendig macht, dann auch das.
Darf ich dich fragen, was war der krasseste Unfall, zu dem du gekommen bist?
Der krasseste Einsatz tatsächlich an einem Vatertag. Ein junger Mann, der verunglückt ist, den ich aber kannte, also ihn und seine Familie.
Kann man da noch funktionieren?
Ja, aber es ist schwer. Ich wollte dann auch selbst derjenige sein, der die Familie informiert über diesen Unfall.
Was ist passiert?
Das, glaube ich, ist von der ärztlichen Schweigepflicht gedeckelt.
Da darfst du nichts sagen, gell?
Sofern ich keinen Namen nenne oder nichts zurückzuführen ist auf den Patienten, also solange man nicht rausgeht, wer das war und alles, dürfte ich sagen. Aber nachdem es ein Unfall war, es wurde auch darüber berichtet, möchte ich es lieber nicht sagen.
Hat es geschafft?
Ja, ja, Gott sei Dank, das schon. Aber das war trotzdem in dem Moment ein Schock. Weil das ist auch, wenn ich Notarzt bin, es kommt dann eine Meldung, Herzinfarkt oder bewusstlose Person. Und ich weiß ja grundsätzlich dann am Rausweg zum Einsatz nicht, was mich effektiv wirklich immer erwartet. Oftmals sind es ja wirklich nur die Infos, die derjenige, der einen Rettungsdienst anruft, der Leitstelle gibt, die mir dann weitergegeben werden. Und oftmals decken die sich auch nicht. Ne? Dann heißt es bewusstlose Person, dann komme ich hin und dann sitzt jemand an der auf der Couch und sagt, ja, mir war ein wenig schwindelig. Da gibt es schon auch Überraschungen. Anstrengend oder herausfordernd wird es immer, wenn Kinder mit dabei sind oder Kinder betroffen sind. Und optisch, naja, also bei manchen Verkehrsunfällen denkt man sich, wenn man das Auto sieht, auch noch, wie hast du jetzt aus diesem Auto noch rausgeschafft?
Du wirkst wahnsinnig gefestigt in dem, was du machst, in dem, was du tust. Wann kommt Christopher Birner an seine Grenzen?
Bei Kindern, wobei an die Grenzen kommen, wir arbeiten trotzdem, wir funktionieren auch, Gott sei Dank. Da sind wir so trainiert und gedrillt, dass es klappt. Aber spätestens im Nachgang nimmt einen das öfter mal mit. Oder wenn man eben jemanden kennt. Also meine erste Kinderreanimation damals hat mich schon eine Zeit lang beschäftigt. Und ich bin dann eben nach Hause gegangen, habe dann mit meiner Mama geredet, recht lange, weil ich da mit diesem Fall auch nicht alleine in meiner Wohnung sitzen wollte. Aber wir haben da auch, Gott sei Dank, ein Netz, das uns auffängt. Es gibt auch das Kriseninterventionsteam. Es gibt Kollegen, die sich da Zeit nehmen. Es machen auch Seelsorger mit, die nicht nur für Patienten oder Angehörige da sind, sondern auch für Einsatzmitglieder.
Also ähnlich wie bei der Polizei sozusagen.
Genau. Was aber auch wichtig ist, dass man das verarbeiten kann und weiterhin professionell bleibt.
Hm, verstehe ich. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Immer noch in der Medizin. Also ich habe auch Ehrenämter, wo mir Jobs angeboten oder angetragen wurden. Aber ich finde Medizin wahnsinnig interessant, allein zu verstehen, wie der Körper funktioniert, wie ich mit irgendwelchen Medikamenten oder Operationen oder Möglichkeiten, die ich habe, darauf einwirken kann, was sich dadurch dann verändert. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Und was mir in der Medizin auch gut gefällt, ist dieses zwischenmenschliche Verhalten zwischen Arzt und Patient. Ich bin nicht nur der im besten Fall die Krankheit wegmacht, sondern der für diesen Menschen in der Situation da ist.
Wenn du dich mal selbst auf den Operationstisch legen müsstest, wurdest du schon mal operiert?
Ja, mehrfach.
Und du hast auch keine Angst vor Narkose oder sagst du, nee, also wenn, dann gehe ich nur zu dem oder?
Ich bin am Leistenbruch schon operiert worden, mal als Kind, und ich hatte mir schon was gebrochen und ich habe die Mandeln rausbekommen. Das war, glaube ich, die Leistenbruch-OP damals. Wie gesagt, mit Nüchternheit und ist ja ganz wichtig, weil wir immer Angst vor Erbrechen haben. Und der hat mir die Schmerzmittel gespritzt, mir vorher noch erklärt, also die Kollegen geben sich ja auch immer ganz viel Mühe, dem Patienten die Angst zu nehmen. Und dann spritzt der mir die Schmerzmittel und die machen halt einen Rausch. Ich sage meinen Patienten jetzt immer, ja, genießen Sie es, das ist jetzt ein Mega-Rausch, Sie haben keine Kater am nächsten Tag. Aber der hat mir jetzt bloß gesagt, ja, und eben, er spritzt mir jetzt dann, oder gibt mir jetzt dann die Medikamente, spritzen hat er nicht gesagt, glaube ich, sonst wäre ich panisch gewesen als Kind. Er gibt mir dann die Medikamente und dann schlafe ich und ich habe das Schmerzmittel bekommen. Ich habe nur gemerkt, die Welt dreht sich. Und ich wollte sagen, mir wird, und ich wollte schwindlig sagen, und ich habe das schwindlig nicht in meinem Kopf gehabt, das wollte ich gesagt, mir wird schlecht. Und der Anästhesist, was schlecht? Und dann war ich schon weg. Mehr Erinnerungen habe ich gar nicht mehr daran. Heute selbst als Anästhesist weiß ich, der hatte dann bestimmt die totale Panik, dass ich erbrechen könnte. Aber ich war nüchtern, da war nichts, aber...
Ja, aber was machst du, wenn du in der Narkose erbrichst? Angenommen, ich würde operiert werden, würde nicht die Wahrheit sagen, ein bisschen flunkern, abends eine Tafel Schokolade essen oder, ah, lecker, im Kühlschrank steht noch dies und jenes, das verputze ich und das kommt dann wirklich hoch. Wie kriegt's denn ihr das sauber? Das ist ja...
Absaugen. Also mit einem Absaugkatheter das alles absaugen. Wenn der Patient dann den Beatmungsschlauch im Mund hat, kann ich auch durch diesen Beatmungsschlauch direkt in die Luftröhre rein und versuchen, da abzusaugen. Ich kann später bronchoskopieren, also wie im Prinzip im Magen, würde man sagen, eine Magenspiegelung machen. Das gibt es auch bei der Lunge, so als Lungenspiegelung. Und da kann ich die Sachen absaugen. Aber das Risiko für den Patienten erhöht sich damit natürlich.
Sehr gut. Und du würdest dich auch unter jedem, also auch bei deinen Arbeitskollegen, auf den OP-Tisch legen oder sagst du, nee, also die luchsen garantiert unter das Hemdchen?
auf den Gedanken wäre ich, deswegen musste ich jetzt lachen, da hab erstmal ein bisschen überlegen müssen, auf diesen Gedanken wäre ich noch gar nicht gekommen. Ich selber habe damit eigentlich kein Problem, also auch wegen der Nacktheit, ich gehe auch in die Sauna, da weiß ich auch nicht, wer mir begegnet, wenn da ein Kollege reinkommt durch die Tür, okay, sieht er mich auch, wie Gott mich schuf. Ich mag meine Kollegen und wir machen oft eben Witze und wir verstehen uns privat gut, gehen gemeinsam essen und trinken und aufs Volksfest und alles. Also ja, ich würde mich von denen jederzeit in Narkose legen lassen, da hätte ich jetzt keine Bedenken. Und ich hätte auch keine Angst, dass danach ein Spruch kommt wie, wobei, vom einen oder anderen im Spaß vielleicht schon, die nächsten Sit-Ups müsstest du vielleicht ein bisschen intensiver machen, aber ich glaube, das wäre es dann auch gewesen.
Er ist halt ein wahnsinnig guter Mensch. Ein wirklich, also es ist ein guter Priester an dir verloren gegangen, das muss ich sagen. Aber ich glaube, jeder, der dich als Narkosearzt hat oder Notarzt hat, kann froh sein, dass er dich hat, weil, also du bist wirklich, muss ich dir an dieser Stelle sagen, ein wahnsinnig feiner Mensch, den ich jetzt meine letzte Frage stellen möchte, die ich jedem meiner Hörer stelle, und zwar drei Menschen, mit denen du mal einen Kaffee trinken gehen möchtest.
Ja, auch da muss ich sagen, ich habe auch deine Podcasts vorher gehört, ich habe diese Frage gefürchtet. Ich weiß, also es gibt viele interessante Menschen, mit denen ich mich gerne unterhalten würde, aber da kommt jetzt dann der Pfarrer wieder in mir durch. Zum einen wäre es, glaube ich, Martin Luther, weil der wahnsinnig mutig war. Ich meine, zu der Zeit, wo er gelebt hat, an einem Reichstag vor Kaiser und Papst, vor den zwei mächtigsten Menschen der ganzen Welt sagen, ich stehe hier und kann nicht anders, und für das eintreten, was er von Herzen her glaubt, das ist wahnsinnig mutig, und da weiß ich nicht, ob ich diesen Mut hätte. Und was ihn dazu wirklich gebracht hat, wie tief er von seinem Glauben überzeugt war, und es muss jetzt nicht unbedingt Glaube sein, sondern von sich selbst überzeugt war. Ich denke, von dem könnte ich noch in der Hinsicht einiges lernen. Dann Nummer zwei wäre, glaube ich, tatsächlich die ehemalige Königin von England, Elizabeth II. Gewesen, weil sie so viel erlebt hat. Die wurde fast 100, ich glaube 96 Jahre alt. Und die hat so viele Zeiten erlebt, so viel mitgemacht im Wandel der Welt. Hat sich selbst auch angepasst. Ganz früher war dieses Protokoll das Höchste, was es gab. Und man durfte nicht heiraten, wie man liebt, weil es das Protokoll oder die Moralvorstellung der Welt nicht hergegeben hätte, dass eine Königin, Prinzessin, wie auch immer, einen Menschen heiratet, der nicht adlig ist, zum Beispiel. Und zuletzt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London gibt sie sich als Bond-Girl. Das hätte im Leben kein Mensch erwartet. Und das war eine so alte Dame. Und die hat so viel mitgemacht und damit viel Wissen über die Welt gehabt, konnte Menschen einschätzen, und einfach aus diesem Wissen hätte ich gerne ein bisschen was erfahren.
Wer wäre deine Nummer drei?
Tatsächlich mein Papa, weil er schon verstorben ist, und das ist was, ich bin Christ, ich versuche auch beides in meinem Beruf, in meinem Alltag unterzubringen, Medizin und heilen und retten und begleiten und den Glauben, aber es ist Glaube. Ich weiß ja trotzdem nicht, wie es danach ist. Und er ist schon drüben. Und ich würde dann tatsächlich fragen, ist es so wie beim Brandner Kaspar, dass der Bondelkramer kommt, dich abholt und dann Angehörige da warten? Sieht man dieses helle Licht, wie es auch viele medizinische Studien deklariert haben? Oder was kommt dann wirklich danach?
Ich habe einen guten Freund, der hat Elektrotechnik studiert, und der sagt immer, hey, da kommt dann auch nichts. Das ist wie bei einer Glühbirne. Wenn es aus ist, ist es aus.
Wäre möglich. Da denke ich mir, jetzt glaube ich, dass es danach weitergeht und dass es danach auf jeden Fall besser wird. Und damit vertue ich mir mit meinem Glauben jetzt ja nichts. Weil die Zeit bis zu diesem Tod habe ich es schöner, weil ich keine Angst haben muss danach, weil ich mir denke, ich bin danach beim Herrgott im Paradies und es wird gut und es wird schön. Also schaffe ich es zumindest die Zeit bis dahin gut oder besser zu überstehen, auch mit dem Glauben und der Vorstellung, ich bin niemals alleine, sondern ich habe immer eine Begleitung an meiner Seite. Und wenn sich dann rausstellt, wenn ich sterbe, das war alles fake und es ist jetzt wirklich alles vorbei, dann ist mir es in dem Moment ja wurscht, weil es ist vorbei. Und wenn es nicht so ist, habe ich recht gehabt und freue mich dann, aber habe bis dahin auch eine schöne Zeit.
Er ist unwahrscheinlich abgeklärt, das muss ich sagen, braucht man aber wahrscheinlich für diesen Job. Lieber Christopher, schön, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, um über deinen Job, über dein Leben zu sprechen, denn dein Job ist dein Leben, gell?
Schon.
Ja, und das strahlst du mit jeder Faser aus, du stehst da dahinter, und Ich hoffe, dass du den noch ganz lange und ganz gut machen kannst. Oh, könntest du Chefarzt und Oberarzt und Klinikumsleiter auch noch werden? Oder sagst du, nee, beim Narkosearzt ist jetzt das ganze Ding vorbei?
Nein, also auch wir in der Narkose oder in der Anästhesie haben natürlich auch Oberärzte, Chefärzte. Auch unsere, oder in höheren Positionen kommt man auch als Arzt mit rein. Aber ich möchte tatsächlich... Mein Oberarzt ist in Ordnung, Chefarzt weiß ich nicht, die haben schon, die armen Menschen, viel mit Bürokratie zu tun. Und das ist, was ich möchte, meine Arbeit am Patienten nicht aufgeben. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen reinem organisatorischem ärztlichen Leiter irgendwas, der nur noch OP managt und Berichte schreibt und nicht mehr in der Patientenversorgung ist, dann bleibe ich jetzt lieber Facharzt, was ich jetzt bin, und versorge meine Patienten, weil ich habe den Beruf gelernt, um Patienten zu helfen.
Ein schöneres Schlusswort kann man sich nicht vorstellen, und darum nochmal danke, dass du hier warst. Viel Glück weiterhin, und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Christopher, komm gut in die Arbeit.
Jo, vielen Dank.
Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.